Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht, Daniel Heinrich, guten Abend. Die 56. Münchner Sicherheitskonferenz ist heute in der bayerischen Landeshauptstadt losgegangen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Nachmittag die Eröffnungsrede gehalten. Wie genau sein Fazit der derzeitigen Weltlage aussieht, was der Bundespräsident genau gesagt hat, das hören wir gleich zu Beginn der Sendung im Bericht unserer Korrespondentin. Im Anschluss dazu ein Interview zur Sicherheitskonferenz. Der Volkswagen-Konzern hatte nach eigenen Angaben für hunderttausende Kunden einen Vergleich von 830 Millionen Euro ausgehandelt. Jetzt sind die Verhandlungen geplatzt. Der Konzern gibt Verbraucherschützern die Schuld. Geld soll trotzdem fließen. Auch dies ein Thema dieser Sendung. Mit Razzien in 6 Bundesländern, das ist auch ein Thema, ist die Polizei gegen eine mutmaßlich rechtsextreme Terrorzelle vorgegangen heute früh. 12 Männer sind im Laufe des Tages festgenommen worden. Um kurz vor Mitternacht, wie immer, die Presseschau. Thema dort unter anderem auch die Münchner Sicherheitskonferenz, mit der wir in die Sendung einsteigen möchten. Um das Hotel Bayerischer Hof in der Münchner Innenstadt herrscht wieder Ausnahmezustand in diesen Tagen. Politprominenz aus der ganzen Welt hat sich eingefunden. Bis Sonntag stehen die ganz großen sicherheitspolitischen Themen auf der Agenda. Die ganz dicken Bretter sollen gebohrt werden. Den Auftakt hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemacht. Er hat die Situation der Weltpolitik zu Beginn düster beschrieben, hat ihr ein düsteres Zeugnis ausgestellt. In Zeiten eines weltweit wachsenden Nationalismus müsse Deutschland viel mehr als zuletzt Europa ins Zentrum seiner Außenpolitik stellen. Die Einzelheiten von Bettina Klein aus München.
Vor 6 Jahren, 2014, bei der Münchner Sicherheitskonferenz war Frank-Walter Steinmeier als Außenminister einer von 3 deutschen Politikern, die sich dafür aussprachen, Deutschland müsse sich als Partner schneller, entschiedener und substanzieller einbringen. In diesem Jahr eröffnete der Sozialdemokrat als Staatsoberhaupt die Konferenz und versprach deutliche Worte, die man, so Steinmeier, nun von ihm erwarten würde. Er verband dann eine ernüchternde Analyse der Weltlage mit behutsam verpackten Appellen an die Deutschen, weniger selbstgerecht und weniger moralisch überheblich zu sein.
Viele Deutsche blicken heute irritiert, beunruhigt und besorgt auf die internationale Politik. Gerne denken wir dann, wir Deutschen, wenn alle nur so vernünftig wären wie wir, dann wäre alles gut. Das allerdings, das weiß ich, ist natürlich zu einfach. Auch Deutschland ist in dieser Zeit auf die Probe gestellt.
Viele Deutsche hätten Sorge, dass mehr Verantwortung, vor allem mehr militärische Auslandseinsätze bedeuten würde. Eine solche Gleichsetzung führe in die Irre, so Steinmeier. Verantwortung in der Welt heiße, sich der Wirklichkeit zu stellen.
Wir müssen uns nur im Klaren sein, das muss uns klar sein in Deutschland, das wird uns nicht aus einer Position der Schwäche gelingen. Deutschland kann aber seine Stärke nur aus der Gemeinsamkeit mit anderen ziehen. Und deshalb müssen wir zu dieser Stärke mehr beitragen.
Steinmeier warnte davor, sich im Verteidigungsbereich allein auf die Europäische Union zu konzentrieren. Eine verteidigungspolitisch handlungsfähige EU sei ebenso unabdingbar wie der europäische Pfeiler der NATO. Es reiche nicht, die Europäische Union sicherheitspolitisch und militärisch stark zu machen. Wir müssen auch in die transatlantische Bindung weiter investieren, so der Bundespräsident.
Umgekehrt gilt aber auch, nur ein Europa, das sich selbst glaubwürdig schützen will und kann, nur ein solches Europa wird die USA in der NATO halten.
Mit Blick auf Russland sprach Steinmeier davon, eine Politik zu finden, die sich nicht auf verurteilende Statements und Sanktionen beschränke, ohne dabei konkreter zu werden. Er warnte jedoch zugleich auch davor, sich dabei über die Interessen der Länder Mitteleuropas hinwegzusetzen. Möglicherweise eine Anspielung auf Emmanuel Macron, dessen Avancen in Richtung Moskau für Unverständnis insbesondere in den östlichen Ländern der Europäischen Union ausgelöst hatten. Mit Blick auf die Lage im Nahen und Mittleren Osten beklagte Außenminister Heiko Maas den Rückzug der Amerikaner als Weltpolizist, wie er sagte. In die geopolitische Lücke drängten nun andere Länder wie Russland, die Türkei oder der Iran. Die Zukunft dort werde nicht mehr in Genf oder New York entschieden. Amerikaner und Europäer müssten sich die Frage gefallen lassen, wie es so weit kommen konnte.
Und dennoch hat diese Vehemenz vielleicht aber auch etwas Gutes. Inzwischen, und das scheint sich ja auch bei den Diskussionen und den Reden hier herauszubilden, inzwischen haben auch die Letzten in Europa verstanden, dass wir mehr tun müssen für unsere Sicherheit und die Stabilität in unserer Nachbarschaft.
In einer Podiumsdiskussion mit Wolfgang Schäuble und der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses unterstrich Nancy Pelosi das Bekenntnis der großen amerikanischen Kongressdelegation zum Multilateralismus und zum transatlantischen Verhältnis. Aus dem Publikum wurde sie von einer Teilnehmerin aus China nach Huawei gefragt und weshalb man die eigene Demokratie für zu schwach halte, um dem Unternehmen Zugang zu gewähren. Pelosi sagte, sie verstehe nicht, weshalb das nicht jedem einleuchtet. Dies ist die heimtückischste Form der Aggression, die 5G-Technologie von einem autokratischen System dominieren zu lassen, das nicht unsere Werte teilt. In dieser Frage gab die Demokratin Nancy Pelosi zu verstehen, teile sie die Haltung des amerikanischen Präsidenten bei aller sonstigen scharfen Kritik an ihm.
Die 56. Auflage der Sicherheitskonferenz läuft. Bettina Klein berichtete aus München. Über die Sicherheitskonferenz kann ich nun sprechen mit Johannes Fahrweg, Politikwissenschaftler an der Uni Halle-Wittenberg. Er ist auch in München dabei. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Heinrich. Grüße Sie.
Lassen Sie uns mal auf die Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier blicken. Er hat vor dieser Rede dafür geworben, ihm seine deutlichen Worte nachzusehen. Waren es deutliche Worte?
Ja, teilweise schon, aber nicht überdeutlich, würde ich sagen. Also da war viel Kluges und Gutes dabei. Das war eine ausgewogene Rede, eine gute Bestandsaufnahme, aber auch doch mit etlichen Fragezeichen. Er hat sozusagen erst damit eingestiegen, dass er diese destruktive Dynamik in der Weltpolitik beschreibt, die ja auch ganz offenkundig ist. Und dann hat er gefordert, dass wir irgendwie an einer übernationalen Rechtsordnung festhalten müssen. Und dann hat er einen Schlenker gemacht zur deutschen Verantwortung. Also da war für viele was dabei. Eine gute Rede, aber jetzt keine sensationell gute Rede, finde ich.
Was hat ihm gefehlt?
Na, mir hat gefehlt sozusagen die Ableitung aus dem. Also er hat dann auch davon gesprochen, dass wir eine, wie er das nannte, mentale Anpassung an die neue Wirklichkeit haben oder brauchen. Einen realistischen Blick auf die Welt. Er hat gesagt, ohne Resignation und Zynismus. Wir müssen einfach gucken, was wir machen können. Und da ist er nicht so konkret gewesen, außer diese Beschwörung, dass deutsche Verantwortung sich nur in der Europäischen Union darstellen kann. Das ist aber wirklich nichts Neues. Das ist lange Tradition in Deutschland und da fehlte mir ein bisschen das Konkrete. Das ist vielleicht auch nicht die Aufgabe eines Bundespräsidenten, aber mir hat ein bisschen da die konkrete Ableitung gefehlt.
Mal angenommen, er hätte deutlichere Worte gefunden. Meinen Sie, dass das irgendjemanden beeindruckt hätte?
Na gut, es ging darum, den Ton zu setzen als deutscher Spitzenpolitiker sozusagen. Und das war wichtig. Und das Thema der Konferenz ist ja ein ernstes. Das Schlagwort ist da Westlessness. Das ist ein Kunstwort gewissermaßen für, wie die Münchner Konferenz das versteht, eine Welt, wo der Westen an Bedeutung verliert und gleichzeitig in einer Situation ist, wo er selber schwach ist. Und das ist das Megathema gewissermaßen der Konferenz. Und da hat Steinmeier den Aufschlag gemacht und dafür war es auch gut. Und gleichzeitig ist es auch immer wieder gut, glaube ich, für eine deutsche Öffentlichkeit daran zu appellieren, dass Deutschland eben wirklich raus aus der Zuschauerecke in der Weltpolitik muss und aufs Spielfeld gehört. Und das hat er sehr, sehr deutlich gemacht. Und da sind jetzt alle anderen Akteure gefordert, diese Ideen aufzunehmen und dann letztlich umzusetzen.
Ist es denn so schlecht bestellt um den westlichen Einfluss?
Das kann man so oder so sehen. Es gab da eine sehr interessante Podiumsdiskussion. Frau Klein hat da gerade schon darauf hingewiesen, wo unter anderem der österreichische Regierungschef Kurz gesagt hat, wir sollen uns doch nicht alle so schlecht machen als Westen, weil so schlecht sind wir gar nicht. Annegret Kramp-Karrenbauer hat sogar in einer Diskussion gesagt, dieses Wort Restlessness, das ist mir viel zu depressiv. Also da gibt es durchaus auch Gegenwind. Und die Frage ist gewissermaßen, was das denn heißt, eine Welt ohne Westen. Ist es wirklich so? Verabschieden die Amerikaner sich wirklich aus der internationalen Verantwortung? Ich glaube das nicht. Man kann das auch differenzierter sehen. Und ich glaube auch, dass der Aufstieg von China gewissermaßen zwar eine Herausforderung für westliche Werte ist, aber dass der Westen nicht so schlecht dasteht, dass man jetzt wirklich in Selbstdepression verfallen sollte. Und insofern ist das eher ein Appell an die Gestaltungsfähigkeit des Westens und auch ein Appell daran, dass der Westen gewissermaßen sich nicht aus seiner Verantwortung zurückziehen darf. Und wenn das so gemeint ist, dann finde ich das sehr vernünftig und das können wir gut diskutieren.
Dann lassen Sie uns mal auf Deutschland blicken. Vor 6 Jahren hat Frank-Walter Steinmeier als Außenminister gefordert, Deutschland müsse sich entschiedener einbringen. Tut Deutschland das denn jetzt?
Ich glaube, die Bilanz ist da gemischt. Also das ist nicht sehr gut, aber es ist auch nicht alles schlecht. Deutschland ist schon zur Zentralmacht in Europa geworden. Deutschland hat auch in der Sicherheitspolitik in vielen Fragen mehr Verantwortung übernommen, etwa bei dem Thema Landes- und Bündnisverteidigung. Da ist Deutschland die führende Kraft in der NATO. Deutschland tut sich noch etwas schwer damit, gewissermaßen bei internationalen Kriseneinsätzen gleichberechtigt mitzumachen. Und das kritisieren viele, insbesondere auch unsere französischen Partner. Wenn zum Beispiel in Mali Deutschland sich eher auf so Aufgaben wie Ausbildung zurückzieht und die Franzosen die harten, schwierigen Kampfeinsätze machen müssen, oder bei der Anti-IS-Koalition, wo die Briten und die Franzosen Bomben werfen und die Deutschen Fotos machen. Und diese Form der Arbeitsteilung gewissermaßen in der Sicherheitspolitik, die kritisieren viele. Aber es ist nicht so, dass Deutschland ganz schlecht dasteht, aber es könnte sicher noch besser werden.
Also weniger moralisieren, mehr machen.
Das ist auch das Diktum von Steinmeier gewesen, sozusagen, wir brauchen einen realistischen Blick auf die Welt. Er sprach von Selbstbewusstsein, aber kein Sendungsbewusstsein, sondern einfach seinen Teil der Verantwortung in der Europäischen Union im Wesentlichen, aber auch in der NATO tragen im Bereich der Sicherheitspolitik. Und da geht es dann eben immer um einzelne Entscheidungen. Und das ist in Deutschland besonders schwer, weil die Öffentlichkeit eher zurückhaltend ist, was internationale Verantwortung in diesem Bereich angeht. Viele wären gerne immer noch sowas wie eine große Schweiz, aber viele in der politischen Elite haben verstanden, dass man mit diesem Ansatz als deutscher Außenpolitiker und Sicherheitspolitiker nicht mehr weit kommt. Insofern ist, glaube ich, der Weg die Richtung die richtige, aber das kann durchaus noch entschlossener passieren in manchen Einzelfragen.
Lassen Sie uns mal auf ein ganz konkretes Beispiel von dieser Sicherheitskonferenz gucken. Der Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier im Amt des Außenministers, Heiko Maas, hat den Rückzug der Amerikaner als Weltpolizist beklagt. Ist das aber genau nicht das, was Steinmeier im Prinzip kritisiert, dieses Beklagen ständig, anstatt selber das Heft in die Hand zu nehmen?
Ja, das würde ich schon so sehen. Auf der anderen Seite kann Deutschland natürlich diese amerikanische Rolle nicht ersetzen. Da würde Deutschland sich vollkommen überheben. Aber es muss schon mit eigenen Vorschlägen um die Ecke kommen. Etwa wenn Deutschland zu Recht kritisiert, dass die USA sich aus dem Nahen Osten zurückziehen und gleichzeitig keine konkreten Pläne hat, wie man etwa in Libyen oder in Syrien die Lage stabilisiert. Insofern müssen wir wirklich runter von diesem allgemeinen Beklagen hin zu konkreten Vorschlägen und dann auch der Bereitschaft, sich an konkreten Vorschlägen zu beteiligen.
Woran liegt dann das Ihrer Meinung nach, dass es da keine Vorschläge gibt?
Ja, ich glaube, das hat auch was mit schwierigen Koalitionsregierungen in Deutschland zu tun. Also da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen, auch bei den tragenden Parteien. Das Auswärtige Amt ist in einer anderen Parteifarbe als das Verteidigungsministerium. Das Kanzleramt ist in vielen Fragen eher moderierend. Und viele fordern zum Beispiel, dass man etwa sowas wie einen nationalen Sicherheitsrat braucht, der diese Fragen mit mehr Einheitlichkeit, auch mit mehr Entschlossenheit angeht. Ich finde, das wäre eine vernünftige Forderung. Das hat etwa die Verteidigungsministerin oft vorgetragen, auch heute wieder in München. Es wird aber vermutlich nicht passieren, weil natürlich diese Tradition in Deutschland so ist, dass man da keine einheitliche Linie will, sondern im Prinzip die Kräfte sich gegeneinander ausspielen lassen will. Das ist kein Betriebsunfall in der deutschen Politik, sondern das gehört irgendwie zum politischen System dazu. Wir werden Außen- und Sicherheitspolitik nie so einheitlich und schlagkräftig machen wie die Franzosen oder die Briten oder die Amerikaner. Das gehört irgendwie zu Deutschland dazu. Aber der Preis ist dann doch an manchen Stellen doch relativ hoch.
Ja, Sie haben ihn schon angeschnitten, Herr Favig, zum Schluss. Emmanuel Macron kommt zur Sicherheitskonferenz. Gibt es da eine Ansage wegen seiner Avancen an Russland?
Das wird eine sehr muntere Debatte und ich bin sehr gespannt darauf. Also nicht nur Avance an Russland ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht einen neuen Blick auf die Frage, ob wir nicht doch Russland brauchen bei vielen Konflikten und der Lösung von vielen Konflikten und dann gewissermaßen ein neues Arrangement mit Russland brauchen. Das wollen die Franzosen seit langem. Andere sind da sehr viel skeptischer, etwa die Polen oder die Balten, die halten da gar nichts davon. Und Deutschland ist immer in so einer mittleren Position gewesen. Das wird also sehr, sehr spannend. Ein weiteres spannendes Thema wird diese Nuklearfrage sein, ob Frankreich wirklich bereit ist, seinen nuklearen Schutzschirm gewissermaßen auf die anderen europäischen Staaten auszurollen und damit die Rolle der Amerikaner etwas überflüssiger zu machen. Auch das wird sehr, sehr spannend und all das wird morgen diskutiert. Ich bin wirklich gespannt darauf.
Johannes Favig, Politikwissenschaftler von der Uni Halle-Wittenberg. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Um 23:25 Uhr machen wir weiter mit VW und den Dieselkunden. Die einfache Nachricht lautet, auch deutsche VW-Dieselkunden, die Kläger im Musterverfahren am Braunschweiger Oberlandesgericht, sollen im Abgasskandal entschädigt werden. Die kompliziertere Nachricht lautet, niemand weiß bisher, wie die Kunden an ihr Geld kommen sollen. Denn zwar hat der Volkswagen-Konzern heute mitgeteilt, dass man eine Summe von bis zu 830 Millionen Euro bereitstellen wolle. Allerdings haben sich der Konzern und Verbraucherschützer so heftig gestritten, dass VW die Sache lieber ohne die Verbraucherschützer regeln möchte. Panayotis Gabrielis dröselt die Sache für uns auf.
Klaus Müller, Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, wirkt fassungslos. Die Vergleichsverhandlungen mit Volkswagen gescheitert.
Wir haben gekämpft, wir haben intensiv gerungen und wir waren auf einem guten Weg.
Denn auf insgesamt 830 Millionen Euro auf diese Entschädigungssumme für die rund 460.000 Kundinnen und Kunden hatten sich Verbraucherschützer und der Autokonzern grundsätzlich verständigt. Doch es sollte alles anders kommen.
Über den heutigen Abbruch der Verhandlungen durch Volkswagen sind wir irritiert. Wir haben davon heute, kurz nach 12 Uhr, aus Presseberichterstattung erfahren. Noch um 11.53 Uhr übersandte uns Volkswagen ein Vergleichsangebot, das für die Abwicklung eine Kostenübernahme in Höhe von 50 Millionen Euro vorsah.
Diese 50 Millionen Euro sind der Knackpunkt. Es geht konkret um die Gesamtabwicklung des Vergleichsverfahrens, um Honorare für die Anwältinnen und Anwälte des Verbraucherzentrale Bundesverbands, kurz VZBV. Aus Sicht von Volkswagen-Cheflobbyist Thomas Steg seien die Leistungen nicht ausreichend beschrieben worden.
In der Sache hatten wir eine Verständigung erzielt. Leider ist auf den letzten Metern eine endgültige Einigung daran gescheitert, dass der Bundesverband der Verbraucherzentralen ein für uns nicht nachvollziehbares, unbegründetes Pauschalhonorar von 50 Millionen Euro für seine Prozessvertreter wollte.
Nicht nachweisbar? Das will VZBV-Vorstand Klaus Müller nicht auf sich sitzen lassen und kontert. Volkswagen habe heute Vormittag selbst noch ein Angebot gemacht, in dem VW 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hätte. Danach hätte Volkswagen die Verhandlungen scheitern lassen, so Müller.
Eine von Volkswagen erbetene und von uns vor Tagen bereits übersandte Leistungsbeschreibung sowie eine Überprüfung dieser Leistungen durch Wirtschaftsprüfer wären einigungsfähig gewesen.
Die Situation ist verfahren, das Vertrauen wohl auf beiden Seiten beschädigt. Eine Nachverhandlung, ein neues Angebot, eine neue Chance für eine schnelle, verbraucherfreundliche Klärung. Für Klaus Müller ist sie in weite Ferne gerückt.
Wenn jemand Ihnen um 11.53 Uhr ein Angebot macht und Sie um 12.09 Uhr lesen dürfen, dass dieses einmal durch den Dreck gezogen wird, Sie brauchen ein Mindestmaß an Vertrauen, um einen Vergleich aufzubauen. Volkswagen hat heute alles dafür getan, nach dem Dieselskandal und Betrug ein zweites Mal Vertrauen zu zerstören. Schade, ich bedauere das.
Aber wie soll es nun weitergehen für die vielen Dieselfahrerinnen und Fahrer? Für Klaus Müller steht fest, die Musterfeststellungsklage am Oberlandesgericht Braunschweig wird regulär fortgesetzt.
Wir sind zuversichtlich, dass wir die Klage gewinnen können. Wir gucken auf Braunschweig, wir gucken gegebenenfalls auf Karlsruhe vor dem Bundesgerichtshof und wollen das Bestmögliche für die Verbraucher und Verbraucher erstreiten.
Bis am Ende tatsächlich eine mögliche Entschädigung an Verbraucherinnen und Verbraucher gezahlt wird, werden aber wohl Jahre vergehen. Volkswagen indes geht in die Offensive und kündigt an, unabhängig vom Verfahren in Braunschweig geschädigte Dieselfahrerinnen und Fahrer zu entschädigen, Thomas Steg.
Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden an, dass die Einmalzahlungen, die wir bereit sind, ihnen zuzugestehen, dass diese Einmalzahlungen schon im Frühjahr gezahlt werden können. Dadurch werden jahrelange Prozesse vermieden. Und wir glauben, dass das eine faire, eine unbürokratische und eine gute Lösung im Sinne der deutschen Kundinnen und Kunden ist.
Klaus Müller sagte dazu, man könne das Angebot nicht überprüfen, da es nicht im Rahmen des Vergleiches stattfinde. Da müsse jeder für sich überlegen, ob er Volkswagen vertrauen könne, so der Verbraucherschützer.
Panayotis Gavrilis berichtete. An der Stelle ein Hörtipp. Das Thema war auch Teil unserer Kommentarsendung kurz nach 7. Falls Sie den Kommentar von Silke Hane verpasst haben, Blick ins Internet. Sie finden ihn unter dlf.de. Heute früh haben sie zugeschlagen. In insgesamt 6 Bundesländern hatte die Polizei über ein Dutzend Objekte durchsucht. Das Ziel: Vorgehen gegen eine mutmaßlich rechtsextreme Terrorzelle. 12 der insgesamt 13 Beschuldigten hat der Generalbundesanwalt im Laufe des Tages dann festnehmen lassen. Michael Götschenberg berichtet.
In den frühen Morgenstunden durchsuchte die Polizei insgesamt 13 Orte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Bayern. Die Maßnahmen richteten sich zunächst gegen insgesamt 13 Personen. Im Laufe des Tages wurde jedoch ein Mann aus dem Kreis der Verdächtigen aussortiert. Die Bundesanwaltschaft verdächtigt nun 4 Männer aus dieser Gruppe, im September vergangenen Jahres eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet zu haben. Als Kopf der Gruppe gilt ein Mann aus Augsburg. Hinzu kommen 8 weitere Männer, die ihre Unterstützung angeboten haben sollen, und zwar entweder finanziell oder bei der Beschaffung von Waffen. Alle wurden im Laufe des Tages vorläufig festgenommen und sollen noch am Abend oder morgen dem Ermittlungsrichter in Karlsruhe vorgeführt werden, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Wie das ARD-Hauptstadtstudio und der SWR in Sicherheitskreisen erfuhren, sind einige von ihnen den Sicherheitsbehörden seit längerem als Rechtsextremisten bekannt, andere hingegen nicht. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul teilte mit, dass es sich bei einem der Männer aus Nordrhein-Westfalen um einen Verwaltungsbeamten der nordrhein-westfälischen Polizei handle.
Gegen die Person wurde heute Morgen noch umfangreiche dienstrechtliche Maßnahmen eingeleitet. Er wurde sofort suspendiert. Es wurde ein Hausverbot für seine Behörde ausgesprochen.
Weitere Einzelheiten wollte Reul nicht mitteilen. Nach Informationen von ARD Hauptstadtstudio und SWR wurde bei den Durchsuchungen eine selbstgebaute Waffe sichergestellt, von der allerdings noch unklar ist, ob sie funktionstüchtig ist. Ein Bild dieser Waffe wurde innerhalb der Chatgruppe verschickt, in der die Mitglieder der Gruppe miteinander kommuniziert hatten. NRW-Innenminister Reul sagte in Düsseldorf, dass sich die Gruppe zunächst im Internet gefunden und dann auch in der Realwelt getroffen habe.
Der Rechtsextremismus ist neben dem Islamismus die größte Bedrohung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und unsere Gesellschaft. Und jeder, der sich in diesem Bereich bewegt, muss wissen, die Sicherheitsbehörden sind ihm auf den Fersen.
Auf die Chatgruppe war zunächst das Bundesamt für Verfassungsschutz aufmerksam geworden. In dem Chat ging es unter anderem darum, Anschläge auf Politiker und Muslime zu verüben. Wie konkret die Pläne der Gruppe waren, wird sich erst abschließend bewerten lassen, wenn alle beschlagnahmten Computer und Datenträger ausgewertet sind. Die Ermittlungen werden vom Generalbundesanwalt geleitet. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hat die Federführung.
Razzia gegen eine mutmaßlich rechtsextremistische Terrorgruppe. Michael Götschenberg berichtete. Es ist 23 Uhr und 32 gerade geworden. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. In China steigt die Zahl der Infektionen des Coronavirus immer weiter. Experten rechnen mit schlimmeren wirtschaftlichen Folgen als bei SARS 2002-2003. Unterdessen hat der Virus mit Ägypten das erste afrikanische Land erreicht. Thilo Frank.
Ägyptens Regierung hat den ersten Coronavirus-Fall auf dem afrikanischen Kontinent gemeldet. Der Patient stamme aus dem Ausland und man hätte alles getan, um ihn so schnell wie möglich zu isolieren, meldete das ägyptische Gesundheitsministerium am Freitagabend in Kairo. Personen, die mit dem Reisenden in Kontakt gekommen sind, seien negativ auf die Krankheit getestet worden. Trotzdem hätte man sie vorsorglich für 2 Wochen unter Quarantäne gestellt, hieß es weiter. Die Weltgesundheitsorganisation WHO wurde umgehend über den Fall informiert. Zur Nationalität der betroffenen Person machte das Ministerium keine weiteren Angaben. Unklar blieb auch, aus welchem Land die Person nach Ägypten gereist war. Experten der WHO haben sich immer wieder besorgt über mögliche Auswirkungen geäußert, wenn das Virus afrikanische Länder mit schwachen Gesundheitssystemen erreicht. Dann könnte sich die Lungenkrankheit zu einer Pandemie ausweiten, die nur noch schwer unter Kontrolle zu bringen sei.
Wir blicken auf Deutschland. Bei der Integration von Migranten in den Arbeitsmarkt stellen OECD-Experten der Bundesrepublik ein gutes Zeugnis aus. Carsten Zumack.
Junge Migranten nehmen in Deutschland seltener eine Ausbildung auf als ihre hier geborenen Altersgenossen. Und sie brechen ihre Lehre auch überdurchschnittlich oft ab. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD. Als Hauptgründe für diese Entwicklung listet das Papier neben mangelnden Sprachkenntnissen auch fehlende Kenntnisse und Informationen auf. Der Stellenwert einer Ausbildung sei vielen jungen Flüchtlingen überhaupt nicht bewusst. Alles in allem aber zieht die Studie eine positive Integrationsbilanz. Deutschland habe Beeindruckendes geleistet, um Hindernisse für den Zugang von Migranten zu Berufsbildung und Arbeitsmarkt abzubauen, heißt es. OECD sowie Zentralverband des Deutschen Handwerks sehen darin auch ein Rezept gegen den Fachkräftemangel. Als Schlussfolgerung aus der Studie empfiehlt die OECD, das Angebot an Vorbereitungskursen auszubauen sowie flexiblere Ausbildungslösungen zu schaffen. Außerdem müsse die sogenannte 3+2-Regelung konsequenter angewendet werden. Die erlaubt nach einer dreijährigen Ausbildung noch 2 weitere Jahre in Deutschland zu arbeiten, selbst wenn der Asylantrag abgelehnt wurde.
Ein Gericht in Istanbul hat die bekannte türkische Schriftstellerin Aslı Erdoğan in ihrem Verfahren wegen Terrorvorwürfen freigesprochen. Aus Istanbul Marion Sendker.
Nach der Meinung der Istanbuler Richter hat sich Erdoğan nicht der Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung schuldig gemacht und hat auch nicht versucht, den türkischen Staat zu zersetzen. Für den Vorwurf der Terrorpropaganda hatte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer eine Haft von bis zu 9 Jahren gefordert. Grund waren Artikel, die Erdoğan für die pro-kurdische Zeitung Özgür Gündem geschrieben hatte. Die Zeitung wurde bereits 2016 mit dem Vorwurf, Terrorpropaganda zu betreiben, per Dekret geschlossen. Das Gericht wies heute aber darauf hin, dass nach türkischem Presserecht keine Verurteilung für Texte erfolgen darf, die vor mehr als 4 Monaten veröffentlicht wurden. Diese Frist sei in Erdoğans Fall längst überschritten. Die Schriftstellerin wurde im August 2016 mit anderen Journalisten angeklagt und saß 4 Monate in türkischer Untersuchungshaft. Im September 2017 durfte sie die Türkei verlassen und lebt seitdem in Deutschland im Exil. Neben Erdoğan gibt es in demselben Verfahren noch 8 weitere Angeklagte. Unter ihnen ist auch die Menschenrechtsanwältin Erin Keskin. Auch ihr wird Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Keskins Fall wurde heute abgetrennt und wird in einem eigenen Verfahren weitergeführt.
Wir kommen zur Börse. Zunächst der Blick nach New York. Der Dow Jones schloss im Minus und landete bei 29.398 Punkten. Der Technologieindex Nasdaq schloss im Plus und landete bei 9.624 Punkten. Wie es auf dem Frankfurter Parkett aussah, weiß Viktor Goitka.
Die Zahl des Tages ist 0%. 0%, so ist die deutsche Wirtschaft im letzten Quartal 2019 gewachsen. 0% Wachstum heute auch beim deutschen Leitindex DAX. Er schließt unverändert bei 13.744 Punkten. Immer deutlicher wird für Finanzexperten, dass das Coronavirus die Wirtschaft lahmen lässt. Denn Daten zeigen Neuigkeiten. Staus gibt es auf den chinesischen Straßen fast keine mehr. Die Kohleverstromung in den großen chinesischen Meilern ist rapide zurückgegangen. Und Immobilien kauft in China gerade auch niemand mehr. Das sind alles keine guten Omen. Heute kündigt dann auch noch die Deutsche Post an, sie nehme keine Pakete mehr entgegen für Hongkong oder China. Titel der Aktie Gelb geben 0,5% nach. Auch die Fluggesellschaften spüren die Folgen des Virus. Die Deutsche Lufthansa verlängert ihre Flugpause nach China und Pause macht heute auch der Aktienkurs der Lufthansa. Unter dem Strich bleibt er unverändert bei 15,21 Euro. Was verwundert, auf Wochensicht hat das deutsche Börsenbarometer DAX knapp 2% zugelegt. Die Anleger drängen das Coronavirus in den Hintergrund. Manche Experten sagen, ja, viele Anleger haben Sorgen, aber die Angst, den möglichen weiteren Höhenflug zu verpassen, auch aufgrund des umherschwirrenden billigen Geldes, diese Angst wirkt stärker.
Blick auf Thüringen um 23:38 Uhr. Das Bundesland kommt nicht mehr raus aus den Schlagzeilen. Nun hat der thüringische CDU-Chef Mike Moring seinen Rückzug angekündigt. In einem Video auf Twitter hat er mitgeteilt, er wolle einer Neuaufstellung seiner Partei nicht im Wege stehen. Seitdem die Thüringer CDU die Landtagswahl verloren hatte und der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit Stimmen von AfD und CDU zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, war der öffentliche Druck auf Moring stetig gewachsen. Über Reaktionen auf den angekündigten Rückzug Morings und eine generell turbulente Woche für die Union berichtet aus Berlin Stefan Detjen.
Machtkampf, Lagerbildungen, Unruhe und die tiefe Sorge um die Zukunft der gesamten Partei prägen am Ende dieser turbulenten Woche das Stimmungsbild in der CDU. Am Anfang stand die Rückzugsankündigung der Bundesvorsitzenden in Berlin. Heute eine weitere Konsequenz des Bebens in Thüringen. Mike Moring, Vorsitzender der Landes-CDU, kündigt den Rücktritt und einen vorgezogenen Landesparteitag an.
Ich glaube, wir tun gut daran, dass wir unsere Partei befrieden, dass die persönlichen Interessen zurückgestellt werden und dass wir zu einem gemeinsamen Weg für die Zukunft finden. Und ich möchte diesen Weg nicht im Wege stehen und deswegen auch nicht erneut für den Landesvorsitz kandidieren.
Moring wurde in der Führung der Bundes-CDU vorgeworfen, nach der Landtagswahl im letzten Herbst vorwiegend mit Blick auf mögliche Regierungsämter, zunächst mit der Linkspartei geflirtet und ebenfalls aus eigennützigen Motiven die Wahl des FDP-Kandidaten mit Stimmen von CDU und AfD zugelassen zu haben. Die scharfe Reaktion aus Berlin wurde in Thüringen als übergriffige Intervention aus Berlin kritisiert. Verteidigt wird vor allem die Bundeskanzlerin heute im Deutschlandfunk von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der sich schon lange nicht mehr so dezidiert hinter Angela Merkel gestellt hatte.
Dass die Bundeskanzlerin als Bundeskanzlerin eine Verantwortung für die Demokratie und für den freiheitlichen Rechtsstaat hat und dass das klare Nie wieder eine Voraussetzung unserer freiheitlichen Demokratie in Deutschland ist, das haben wir nun oft genug gesagt. Deswegen kann man doch dafür die Bundeskanzlerin nicht kritisieren. Das war doch ihre Verpflichtung als Bundeskanzlerin.
Zurückhaltend dagegen äußert sich Schäuble auf konkrete Fragen zum Machtkampf um den CDU-Vorsitz und die Kanzlerkandidatur der Union. Ja, sagt er, 2018 habe er sich für Friedrich Merz als Vorsitzenden stark gemacht. Jetzt aber wolle er sich nicht zur offenen Personalfrage äußern. Friedrich Merz selbst erhöht derweil den Druck über seine Anhänger an der Parteibasis. Bei einem Auftritt bei einem Wirtschaftsforum wurde Merz gestern von seinen Fans mit Jubel und Plakaten gefeiert.
Ich will dazu einen Beitrag leisten. Ich sehe natürlich auch die Umfragen.
Merz nutzt seine Popularität, die ihm gestern auch eine ARD-Umfrage wieder bescheinigte, als Hebel, um sich an Gremien und Machteliten der CDU vorbei als Hoffnungsträger in Szene zu setzen.
Ich bin dazu bereit, das zu tun, aber die Entscheidung darüber trifft am Ende des Tages der Bundesparteitag. Die Entscheidung über das Amt des Bundeskanzlers treffen die Wählerinnen und Wähler in Deutschland. Und dann müssen wir uns auf diesen Weg gemeinsam begeben. Und wenn ich dazu helfen kann, dann tue ich das.
Dass Merz seine Kandidatur am Mittwoch über Medien lanciert und auch auf offener Bühne keinen Hehl aus seiner Ambition macht, wird ihm an der CDU-Spitze zugleich heftig verübelt. Eine einvernehmliche Einigung unter den drei Kandidaten, Merz, Jens Spahn und Armin Laschet, scheint unter diesen Umständen ausgeschlossen. Laschet, der sich als einziger bisher vollkommen bedeckt hält, wird angeblich bedrängt, seinen Hut als Integrationsfigur der Mitte in den Ring zu werfen. Jens Spahn hatte, weniger offensiv als Merz, ebenfalls am Mittwoch seine Bereitschaft erklärt, Verantwortung zu übernehmen. In einem Spiegel-Interview präsentiert er sich heute erneut als künftige Führungsfigur. Er habe großen Respekt und Dankbarkeit für die Leistungen Angela Merkels, erklärt Spahn und fügt dann das Aber hinzu. Es gehe darum, den Blick nach vorne zu richten. Die CDU müsse nach so vielen Jahren, die von Merkel geprägt worden seien, wieder laufen lernen. Mit ganz ähnlichen Worten hatte Angela Merkel 1999 als Generalsekretärin das Ende der Ära Kohl in der CDU besiegelt und sich den Weg an die Parteispitze gebahnt. Immer wieder wird die jetzige Führungskrise in der Partei als ähnlich existenziell für die CDU beschrieben wie die damalige Parteispendenaffäre.
Stefan Dietjen berichtete aus Berlin. An dieser Stelle ein Hörtipp. In einer insbesondere für die Union turbulenten Woche gab es auch diese Woche eine neue Folge unseres Politik-Podcasts von unseren Kollegen aus dem Hauptstadtstudio. Überschrift: Der Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU, die CSU und die Große Koalition. Sie können den Podcast über dlf.de abrufen. Wir bleiben im politischen Berlin. Ohne die Bundesländer geht nicht viel in Deutschland. Viele Gesetze brauchen ihre Zustimmung oder werden überhaupt erst vom Bundesrat aufs Tapet gebracht. Das ist auch heute wieder deutlich geworden, egal ob wichtige Bauprojekte, Kampf gegen Kindesmissbrauch oder Organspende. Die Länderkammer hat eine ganze Palette an Beschlüssen heute gefasst und das ganz ohne das krisengeschüttelte Thüringen. Ann-Christin Schenten fasst zusammen.
Die Nachwehen aus dem Regierungsskandal in Thüringen zeigten sich heute auch im Bundesrat. Die Sitze für die Ministerinnen und Minister aus Thüringen blieben leer. Das hinderte den Bundesrat aber nicht daran, einige Gesetzesänderungen zu billigen und Beschlüsse zu fassen. Das Thema des Tages kam ganz zum Schluss. Die aufwendige Novelle der Straßenverkehrsordnung von Verkehrsminister Andreas Scheuer. In Zukunft sollen Radfahrer besser durch den Verkehr kommen. Beispielsweise durch erhöhte Mindestabstände beim Überholen und eigene Fahrradzonen für Radler. Dem stimmte der Bundesrat zu. Das umstrittene Tempolimit von 130 auf deutschen Autobahnen hingegen erreichte keine Mehrheit. Der grüne Verkehrsminister von Baden-Württemberg, Winfried Herrmann, hatte zuvor an die Vertreter der Länder appelliert, sich stärker für die Verkehrssicherheit einzusetzen.
Alle haben übrigens in unseren Programmen und in unseren Regierungserklärungen die Vision Zero, also keine Tote im Verkehr. Und wir sind weit davon entfernt. Und es hat viel damit zu tun, dass die Grundgeschwindigkeit einfach in den Städten noch zu hoch ist.
Eine Mehrheit gab es dagegen beim Thema Organspende. Der Bundestag hatte bereits im Januar entschieden, dass die Bereitschaft zur Organspende in der Gesellschaft gestärkt werden müsse. Der Bundesrat stimmte heute zu. Außerdem wurde ein Gesetz zum sogenannten Cyber-Grooming beschlossen. In Zukunft erhalten Ermittler deutlich mehr Befugnisse bei der Verfolgung von Kinderpornografie im Internet. Bereits der Versuch, sexuellen Kontakt zu Kindern im Internet aufzunehmen, soll unter Strafe gestellt werden. Auch Upskirting, das unbemerkte Fotografieren unter den Rock und das unerlaubte Fotografieren der Brust von Frauen, soll in Zukunft strafbar werden. Für Wölfe hingegen gingen die Beschlüsse im Bundesrat heute eher schlecht aus. In Zukunft sollen Wölfe nach Angriffen auf Nutztiere einfacher abgeschossen werden können. Olaf Lies, Umweltminister der SPD Niedersachsen, betonte:
Nicht jeder Wolf darf alles um jeden Preis. Das muss, glaube ich, dabei klar sein.
Dafür dürften sich Bus- und Bahnfahrer über die Entscheidungen des Bundesrates zum ÖPNV freuen. Der Bundesrat stimmte einem Beschluss des Bundestages zu, die Bundeshilfen für den ÖPNV aufzustocken. Mehrere Milliarden Euro werden hier in Zukunft der Verkehrswende zugutekommen. Dazu sprach der hessische Staatsminister Tarek Al-Wazir:
Die 20er Jahre müssen das Jahrzehnt der Schiene werden. Sonst werden wir unsere Mobilitätsprobleme in Deutschland nicht lösen können. Und wir werden dazu beitragen müssen, Bund, Länder, Verkehrsverbünde, Gemeinden, dass wir das dann auch wirklich angehen.
Nicht abgestimmt hat der Bundesrat über bessere Haltungsbedingungen für Nutztiere. Das Thema wurde von der Tagesordnung abgesetzt. Begründung: Zwischen Bund und Ländern bestehe noch Abstimmungsbedarf.
Mehr Platz für Fahrradfahrer, Beschlüsse zur Organspende und Upskirting an Christine Schenten zu den Beschlüssen des Bundesrats heute. Eigentlich soll die Kommission Vorschläge machen für die künftige Absicherung der Rente. Das Problem: immer weniger Beitragszahler kommen auf immer mehr Rentner. Allerdings droht die Rentenkommission der Bundesregierung, eine gemeinsame Empfehlung für die Zukunft der Alterssicherung in Deutschland zu verfehlen. Wenige Wochen sind es nur noch bis zum geplanten Vorstellung des Abschlussberichts. Nun ist eine Klausur der Kommission heute ohne gemeinsame Linie geblieben. Warum? Darüber berichtet Volker Fintermann.
Es war absehbar, dass sich das Schweigegelübde, das sich die Mitglieder der Rentenkommission auferlegt hatten, durchbrochen werden würde. Dafür sind zu viele unterschiedliche Interessen im Spiel und der Versuch, einen langfristigen rentenpolitischen Kompromiss zu schmieden, ist ohnehin kein leichter. Anfang März soll die 10-köpfige Kommission, die im Sommer 2018 eingesetzt wurde, ihre Ergebnisse vorlegen. Deren Aufgaben wurden bereits im Koalitionsvertrag festgehalten. Nachdem die Koalition aktuell das Rentenniveau bis zum Jahr 2025 auf 48% festgeschrieben hat, bei dem gleichzeitigen Versprechen, dass die Beiträge in dieser Zeit nicht über 20% steigen werden, soll die Kommission Vorschläge für einen verlässlichen Generationenvertrag für die Zeit nach 2025 vorlegen. Heute berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom drohenden Scheitern der Kommission und bezieht sich dabei auf die Aussagen von Axel Pösch-Supan, Professor an der TU München und Mitglied der Kommission, der auf einer Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing erklärt hat, rentenpolitische Denkverbote würden den Diskussionsspielraum so einengen, dass man sich nicht mehr bewegen könne. Konkret beklagte Bösch-Supan die Unbeweglichkeit beim Renteneintrittsalter, bei der Arbeitsminister Hubertus Heil unbedingt an der Regelaltersgrenze von 67 Jahren festhalten wolle. Bösch-Supan selbst und mit ihm inzwischen auch eine Arbeitsgruppe der CDU-Bundestagsfraktion fordern eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters. Dem Wissenschaftler zufolge sollten von 3 weiteren Lebensjahren 2 länger gearbeitet werden. Danach müsste das Renteneintrittsalter bis zum Jahr 2045 auf mindestens 68 Jahre angehoben werden. Die CDU-Fraktionsgruppe fordert in ihrem aktuellen Papier zur Rentenkommission eine etwas abgeschwächte Regelung, wonach für die Hälfte der gewonnenen Lebenszeit weiter gearbeitet werden sollte. Der Unmut über den Vorstoß ist groß. Am Nachmittag meldeten sich die beiden Vorsitzenden der Rentenkommission, Gabriele Lösekrug-Müller, SPD, und Karl Schieverling, CDU, mit einer Stellungnahme zu Wort und erklärten: Wenn ein Mitglied der Kommission jetzt ausgerechnet auf der Zielgeraden ausschere, dann sei das dem gemeinsamen Ziel nicht gerade dienlich. Die Sacharbeit finde nicht auf Podiumsdiskussionen statt, sondern in der Kommission, machten die beiden ihrem Ärger Luft. Der Bericht sei tatsächlich noch nicht fertig, aber man wolle bis Ende März einen vorlegen. Und außerdem stimme es definitiv nicht, dass Arbeitsminister Hubertus Heil der Arbeitsgruppe eine Vorgabe zur Regelaltersgrenze gemacht habe, erklärten die beiden Vorsitzenden. Die Kommission hatte und habe keine Denkverbote. DGB-Vize Annelie Bundenbach, die auch der Rentenkommission angehört, erklärte, die Verhandlungen in der Rentenkommission seien aufgrund der sehr unterschiedlichen Positionen zu Einzelfragen natürlich nicht einfach. Die Kommission aber trage eine hohe soziale Verantwortung und das sei ein guter Grund, auch in der letzten Etappe der Arbeit der Rentenkommission alles dafür zu tun, damit die Kommission zu hilfreichen Ergebnissen und einem möglichst vernünftigen Abschluss kommen könne. Und deshalb werde man sich weiter an die vereinbarte Geschäftsordnung und damit die Vertraulichkeit der Beratungen halten, auch wenn für die Gewerkschaften eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters keine angemessene Antwort wäre.
Streit in der Rentenkommission aus Berlin, berichtete Volker Fintermar. An klaren Worten hat es nicht gefehlt beim Schlussplädoyer von Staatsanwältin Joni Lucy im Weinstein-Prozess. Die Anklage will Harvey Weinstein lebenslang hinter Gitter bringen. In dem New Yorker Prozess geht es seit Anfang des Jahres vor allem um zwei Vorwürfe. Weinstein soll 2006 die Produktionsassistentin Mimi Haley zum Oralsex gezwungen haben, eine weitere Frau 2013 vergewaltigt haben. Vielleicht schon kommende Woche werden die Geschworenen darüber urteilen. Aus New York berichtet Antje Passenheim.
Es ist der Tag des Finales. This is the day. Und Opferanwältin Gloria Allred macht klar, Weinstein wird heute lernen, dass er derjenige ist, der in einer anderen Welt lebt. He's the one living in an alternate reality. Seine Verteidiger haben am Vortag Weinsteins mutmaßliche Opfer als Lügnerinnen dargestellt, als Frauen, die den einflussreichen Filmproduzenten ausgenutzt haben. Jetzt dreht die Anklage den Spieß um. Weinsteins Muster sei das eines Raubtiers gewesen, erklärt Staatsanwältin Joan Lucy vor der Jury. Er habe seine Position als mächtiger Hollywood-Produzent genutzt, um Frauen anzugreifen, habe sie als frei verfügbar betrachtet. Energisch und mitunter wütend geht die braunhaarige Frau direkt vor der Geschworenenbank auf und ab. Manchmal flüstert sie fast, um dann wieder laut zu werden und scharf. Der Angeklagte sei der Herr des Universums gewesen, die Zeugen nur Ameisen, auf die er ohne Konsequenz treten konnte. Opferanwältin Allred hat es angekündigt. Das ist das Ende der Verdreherei der Verteidigung. Wir sehen heute, wer die wirklichen Opfer sind. Weinstein habe es mit Kalkül auf die unbekannten Frauen abgesehen, die in der Filmbranche aufsteigen wollten, sagt Staatsanwältin Lucy. Er habe sie mit Drohungen zum Schweigen gebracht und die Berichte in den Medien lange mit einem Team von Privatdetektiven unterdrückt. Seit die MeToo-Debatte dann doch 2017 ins Rollen kam, haben mehr als 80 Frauen Weinstein sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Eine Schauspielerin hat ihn in New York der Vergewaltigung angeklagt. Eine Ex-Mitarbeiterin wirft ihm vor, dass er sie zum Oralsex gezwungen hat. Während des gesamten Prozesses hatte die Anklage mit Hilfe von Zeuginnen versucht, der Jury ein Muster aufzuzeigen. Das eines Mannes, der seine Macht nutzt, um beruflich abhängige Frauen zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Weinstein selbst hört sich das Plädoyer ganz ruhig an. Beim Eingang zum obersten Gericht in Manhattan hatte er sich diesmal locker gegeben. Ob er Pläne für den Valentinstag habe, fragt ein Journalist. Weinstein lacht. Wie so oft, sichtlich angestrengt auf seinen Rollator gestützt. Der war gut, sagt er. 6 Wochen hat es gedauert, bis die Beweise und Argumente in diesem ersten großen MeToo-Prozess ausgetauscht sind. Ab Dienstag zieht sich die 12-köpfige Jury zu ihrer Beratung zurück. Eine Entscheidung kann dann jeden Tag kommen.
Die Anklage hält Plädoyers im Weinstein-Prozess, Antje Passenheim berichtete. Wir kommen zur Presseschau. Andreas Diehl ist zu mir ins Studio gekommen.
Ein großes Thema in den Kommentaren ist die Münchner Sicherheitskonferenz. Die neue Welt, die sich da vor den Mächtigen ausbreitet, ist alles andere als schön, heißt es in der Augsburger Allgemeinen. Europa und Deutschland müssen in Sicherheitsfragen erwachsen werden und durchaus mal Muskeln zeigen. Doch noch wichtiger ist es, wieder einen Weg hin zu einer echten Gemeinschaft zu finden, neue Formen der Diplomatie zu entwickeln, denn die steckt in einer tiefen Krise. Die Rheinzeitung aus Koblenz geht auf die Reden von Außenminister Maas und Bundespräsident Steinmeier in München ein. Es gab in beiden gute Ansätze. Steinmeier warnte, in der Mitte Europas dürfte kein ängstliches Herz schlagen, wenn Deutschland es mit Europa wirklich ernst meine. Und Maas erinnerte an Wegmarken der europäischen Welt. Vom Westfälischen Frieden über die römischen Verträge bis zur Schlussakte von Helsinki. Bei diesen Feststellungen darf es nicht bleiben. Nur mutige Schritte in Richtung mehr Europa können das Blatt wenden, nicht die Klage über Lücken, Brüche und Zerfall. Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth blickt auf die Rolle Deutschlands auf der internationalen Bühne. Das politisch und wirtschaftlich so bedeutende EU-Land ist nicht nur auf erschreckende Weise militärisch schwach. Da deutsche Außenpolitik und deutsche Verteidigungspolitik nicht auf einer Linie liegen, findet das Land keine Rezepte, um aus seiner eigenen Stabilität heraus stabilisierend auf diese Welt zu wirken. Ein weiteres Kommentarthema ist der gescheiterte Vergleich zwischen Volkswagen und hunderttausenden Autobesitzern im Dieselskandal, bei dem es letztlich nur noch um die Höhe der Anwaltskosten ging. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe schreiben, jetzt will VW den bis zu 470.000 Teilnehmern des Sammelsverfahrens nach eigenen Angaben jeweils zwischen 1.800 und 2.100 Euro bezahlen. Das ist nicht viel. Außerdem sind die Betroffenen gespannt, wie die Kriterien für die Auszahlung aussehen. Die VW-Oberen sollten so clever sein und eben nicht nach juristischen Spitzfindigkeiten suchen. Die Neue Osnabrücker Zeitung findet, wie auch immer es weitergeht, eine Entschädigung für Dieselfahrer in Deutschland ist längst überfällig. Sie haben das Hin und Her über die Entschädigungszahlungen nicht verdient. Für die Höhe der Anwaltskosten können die Kunden genauso wenig wie für die Schummelsoftware in ihrem Auto, mit der Abgasgrenzwerte zum Schein eingehalten werden konnten. Die Freie Presse aus Chemnitz sieht die erstmals durchgeführte Musterfeststellungsklage als Erfolg. Unabhängig vom endgültigen Ergebnis erweist sich das Instrument zum Schutz der Verbraucher als tauglich. Das Risiko für Unternehmen, für eine Verfehlung teuer bezahlen zu müssen, ist mit dem Massenklagerecht gestiegen. Noch muss das Gericht entscheiden und der Ausgang ist offen. Mit dem Pokerspiel könnte VW zwar 50 Millionen Euro gewinnen, hat aber das Vertrauen ein zweites Mal zerstört.
Andreas Diehl mit den Pressestimmen von morgen. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Ich lege Ihnen noch unsere Frühsendung ans Herzen. Morgen früh ab kurz nach 6 geht's an dieser Stelle weiter mit den Informationen am Morgen und Jasper Barnberg. Die Kollegen werfen unter anderem einen Blick auf die deutsche Außenpolitik, natürlich auch die Münchner Sicherheitskonferenz beinhaltend. Am Mikrofon dieser Sendung war für Sie Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht.